Herzlich willkommen zum Covid-19 Business Challenge Podcast, eine Initiative der Manager Lounge und des Rotonda Business Clubs. Heute spricht Manager Lounge Präsident Jürgen Siegemund mit Dr. Manuel Vermeer, der als Sinologe, Strategieberater und Keynote Speaker eine profunde Einschätzung zur aktuellen Situation rund um die neue Seidenstraße gibt.
Ein herzliches Willkommen, Herr Dr. Manuel Vermeer, zu unserem dritten Manager Lounge Podcast rund um das Thema China, Indien, Quo Vadis, Europa. In den ersten beiden Teilen haben wir uns ja mit China und mit Indien beschäftigt. Heute sprechen wir über die aktuellen Entwicklungen des großen chinesischen Projektes der neuen Seidenstraße oder wie es in China genannt wird, One Belt, One Road Initiative und dessen Auswirkungen auf die beiden Staaten. Indien und China und vor allem das Verhältnis der beiden Staaten zueinander werden die Welt von morgen maßgeblich prägen. Mit gemeinsam 2,8 Milliarden Einwohnern sind ihre Bevölkerung mit Abstand die größten der Welt. Und nun kommt dazu auch noch die neue Seidenstraße, das große Infrastrukturprojekt Chinas, mit dem die Chinesen erstmalig die Welt erobern wollen. Erstmalig, Herr Vermeer?
Ja, Herr Siegemund, wenn Sie das Wort erobern verwenden, dann wirklich erstmalig. Also China war natürlich immer nicht militärisch unterwegs, sondern mehr als etwas, was man heute wahrscheinlich als Business Development bezeichnen würde. Aber das haben sie tatsächlich auch schon im 15. Jahrhundert getan. Also abgesehen davon, dass sie schon vor 2000 Jahren natürlich Handel trieben mit Südostasien, Indien primär, haben sie tatsächlich im 15. Jahrhundert eine Flotte ausgerüstet, was hier im Westen kaum bekannt ist, mit damals über 28.000 Mann. Und diese Flotte unter einem Admiral, dem Eunuchen Zhang He, begann die Welt zu erkunden, möchte ich sagen. Also nicht erobern, sondern wirklich erkunden. Und sind dann in mehreren Fahrten, das war dann nicht nur eine, nach Südostasien gefahren, nach Indien natürlich, aber eben auch zum Beispiel nach Afrika. Also Ostafrika, das, was wir heute Kenia nennen, dort waren sie. Es gibt Hinweise, aber keine Beweise, dass sie auch schon in Südamerika waren, eventuell sogar in Australien. Und das Ganze schon im 15. Jahrhundert, also 1430, bevor Kolumbus auch nur geboren wurde, waren die schon unterwegs und das in diesen Dimensionen. Auf riesigen Schiffen, unsere Schiffe damals, das waren so 20, 25 Meter lange Schiffe, Dreimaster, das war State of the Art, das, was wir bauen konnten. Die Chinesen bauten Schiffe, die waren 120 Meter lang, 9 Masten, Segel aus roter Seide, pro Schiff 2000 Mann. Die hatten Fässer mit Wasser an Bord, damit sie, wenn sie irgendwo an Land gingen, in fremden Gefilden, nicht gleich Magenprobleme und Durchfall bekamen, wie unser einer. Sie haben Tiere und Pflanzen an Bord gezüchtet, damit sie was zu essen hatten, frische Vitamine, also kein Skorbut, wie unsere Seeleute. Sie hatten einen Kompass, den hatten sie auch erfunden. Deswegen fuhren sie auch bis nach Afrika und wieder zurück. Während unser Kolumbus, also der angeblich größte Entdecker aller Zeiten, den Mut hatte, immer weiter nach Westen zu fahren, nach China oder Indien. Es war nicht so ganz klar, wo er eigentlich hin wollte, weil auch die Begriffe damals etwas schwammig waren. Und der dann aus Versehen auf den Bahamas mehr oder weniger auf Grund lief und seither als Entdecker gefeiert wird, da haben die Chinesen ein ganz anderes kulturelles, aber auch technologisches Niveau gehabt. Aber um nochmal auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, Herr Siegemund, es war nicht erobern, es war wirklich Business Development. Man wollte schauen, wo können wir hin? Und es gab natürlich nirgends Völker, Menschen oder sagen wir mal auch Geschäftsmöglichkeiten, die den Chinesen gefallen hätten. Afrika, Australien, wenn sie denn da waren, da war überall nichts. Wo sie nicht hinkamen, das war Europa. Stellen Sie sich vor, 1430, 20, 30.000 Chinesen vor Hamburg oder Rotterdam. Ich glaube, das wäre spannend geworden.
Das sicherlich. Die Chinesen waren also, wie Sie gerade ausgeführt haben, schon vor Kolumbus zu Wasser auf den Meeren unterwegs, um die Welt nicht zu erobern, aber zu erkunden. Was verstehen die Chinesen dann heute unter dem Begriff Seidenstraße? Was ist dann das Neue daran?
Ja, der Begriff Seidenstraße kommt ja eigentlich von dem Deutschen. Ferdinand Freiherr von Richthofen, deutscher Geograf, hat den im 19. Jahrhundert geformt. Hergeleitet von der Tatsache, dass man Seide eben aus China bezog, schon vor 2000 Jahren. Im alten Rom unter Nero war es schon hip und cool, Seide zu tragen. Römische Frauen liefen in durchsichtiger, seidiger Kleidung herum, wie schon Plinius der Ältere beklagt. Ihm schien das aus unerklärlichen Gründen nicht zu gefallen. Und es gab natürlich keine Seidenstraße. Es war eigentlich eine Ansammlung von Handelswegen, Kamel- und Eselspfaden irgendwo zwischen China und Europa. Und heute ist das Neue daran tatsächlich, dass es eine Struktur gibt, einen Plan von China bis Europa, den ganzen eurasischen Kontinent zu umfassen. Aber, und das ist das Spannende, eben nicht nur auf dem Landweg, sondern auf dem Seeweg. Es gibt also eine Seidenstraße des Meeres. Und die Seidenstraße umfasst inzwischen eben auch Afrika, Südamerika, Südostasien. Und es ist inzwischen natürlich durch den Klimawandel und die Schmelze des Eises am Nordpol sogar kostengünstiger und schneller, den Container von Shanghai über den Nordpol nach Hamburg zu befördern, direkt vor Herrn Putin vorbei. Das heißt, Seidenstraße ist heute eben nicht nur das, was man sich so gemeinhin vorstellt, zwischen Shanghai und Duisburg, Mannheim oder Rotterdam, sondern tatsächlich die Gussstaaten dazwischen, ja, aber auch ganz viele Staaten in Afrika, Südamerika, eigentlich alles, außer den USA und Indien.
Apropos Indien, das ist das Stichwort. Das scheint ja, wie Sie gerade ausgeführt haben, zumindest was die Seidenstraße betrifft, offenbar keine Rolle in den Überlegungen Chinas zu spielen. Gibt es denn überhaupt eine Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Staaten oder sind sie eher oder ausschließlich Rivalen?
Sicher nicht ausschließlich, aber in diesem Kontext Seidenstraße doch eher. Also wir hatten ja eben gesagt, dass außer USA und China fast, oder außer USA und Indien fast alle mitmachen. Und der Sinn der Seidenstraße aus chinesischer Sicht ist ja nicht nur ein wirtschaftlicher. Also man möchte natürlich fremde Länder beeinflussen, man möchte Infrastrukturprojekte entwickeln, man möchte sein Stahl und Zement loswerden, man möchte die Länder näher zusammenbringen, wirtschaftlich zum Wohle Chinas. Man möchte sie sicher auch in wirtschaftliche Abhängigkeit bringen. Das tut man gerade in Afrika und Südamerika sehr stark. Aber natürlich hat das Ganze auch eine militärische Komponente. Die Chinesen haben in Djibouti zum Beispiel den ersten Militärstützpunkt errichtet in Übersee und direkt am Horn von Afrika natürlich sehr spannend. Und all das bedroht Indien. Indien sieht sich geradezu eingekreist, im Norden eben der große Rivale China. Jetzt sitzen sie auch in Djibouti. Dann hat sich China mit Pakistan verbündet, weil auch das ein Teil der Seidenstraße ist. Sie müssen sich vorstellen, das Öl kommt ja aus dem Nahen Osten und wird bisher an Indien vorbei durch Singapur, Meerenge von Malakka, dann weiter nach Osten, nach China transportiert. Und das ist ein Risiko aus Sicht der Chinesen. Singapur, Meerenge von Malakka, militärisch leicht zu besetzen. Und jetzt kann man also einen Hafen in Pakistan bauen, das haben die Chinesen getan, in Gwadar, und dann das Öl direkt dort anlanden und dann durch Pakistan hindurch, durch Kaschmir, durch den Teil Kaschmirs, der zwar zu Indien gehört, aber den die Chinesen beanspruchen, direkt nach China bringen. Sodass Indien sich eingekesselt sieht und das Ganze als Bedrohung sieht und in dieser Hinsicht dann schon ein Rivale. Und die Chinesen haben sogar einen Hafen jetzt auf Sri Lanka, Hambantota, haben sie auf 99 Jahre geleast, weil die dortige Wirtschaft die Schulden, die Pacht nicht bezahlen konnte. Und das gehört auch den Chinesen. Das heißt, sie haben direkt vor Indiens Haustür einen Stützpunkt, sicher auch einen Militärstützpunkt demnächst. Und all das führt dazu, dass Indien nicht nur nicht Teil der Seidenstraße ist, sondern das sogar als Bedrohung ansieht. Und gerade was Kaschmir im Norden und Sri Lanka im Süden betrifft, massive Unternehmungen jetzt anstrengt, um sich aus dieser Umklammerung zu befreien und selber Einfluss zu gewinnen, zum Beispiel in Myanmar, was in dem ganzen Kontext China-Indien als genau dazwischenliegend eine große Rolle spielt.
Wenn wir das, was Sie sagen, jetzt in Zusammenhang bringen mit der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie, dann sieht man ja, dass China das erste Land war, das davon betroffen war und auch das erste Land sein wird, das wieder richtig aus der Krise herauskommt. Auf dem Weg sind sie ja. Wird China diesen Vorsprung versuchen, aktiv, aggressiv auch zu nutzen, um die sich sowieso schon wandelnde Weltordnung weiter zu verändern? Und wer wird dann zukünftig eigentlich die Nummer eins in der Welt sein?
Tja, Herr Siegemund, wenn ich das wüsste, dann wäre es sicher spannend. Eigentlich gehen wir alle davon aus, dass China zukünftig die Nummer eins sein wird. Die Frage ist eben nur, wie man zukünftig definiert. Also das ist ja gerade eine große Diskussion. Bedeutet Corona den noch schnelleren Niedergang Amerikas und Aufstieg Chinas damit implizit? Oder schadet Corona allen Volkswirtschaften und damit auch der chinesischen so massiv, dass vielleicht gerade im Gegenteil Firmen ja jetzt überlegen, aus China abzuziehen? Oder zumindest nicht unbedingt ihre Produktion nach China zu verlagern, sondern sich alternative Standorte auszusuchen, wie zum Beispiel Südostasien, Indien ganz stark, aber vielleicht auch Europa, weil es ja eben bei uns vor der Haustür liegt. Also das können wir eigentlich noch nicht wissen. Ich denke eher, dass der ohnehin sich abzeichnende Niedergang Amerikas, befeuert auch sicher durch die etwas erratische Politik von Herrn Trump, sehr protektionistisch angelegt, der sich aus allen internationalen Abkommen zurückzieht, den Chinesen in die Hände spielt. Denn dadurch, dass er sich aus den Abkommen zurückzieht, nutzen die Chinesen die Chance, springen in die Lücke, sind vertreten bei den ganzen relevanten Organisationen. Und wenn China aus der Krise so gut herauskommt, dass es immer noch besser dasteht als Amerika, und Stand heute, also Mitte Mai 2020, sieht es ja so aus, als ob Amerika signifikante Verluste erleidet, die deutlich diejenigen Chinas übersteigen, dann wird China sicher die Nummer eins werden. Aber wir reden hier natürlich nicht von wenigen Jahren, sondern von Jahrzehnten, denn die militärische Macht der USA ist immer noch dominant, übermächtig im wörtlichsten Sinne. Aber ja, China wird es nutzen, gerade einen Präsident wie Trump zu haben, der ihnen da wirklich Tür und Tor bereitet, um selbst aufzusteigen.
Spielt denn dann bei dem all dem, was Sie gesagt haben, Europa überhaupt noch eine Rolle? Die Frage stellt sich mir schon, weil wenn ich mir diese beiden Blöcke und ihre Beschreibungen da anschaue, welche Rolle spielen wir da eigentlich noch?
Ja, das können wir vielleicht das nächste Mal ausführlicher behandeln, aber sicher kann man so viel sagen. Wenn Europa sich nicht zusammenrafft, wenn wir es nicht schaffen, als ein einheitlicher Block aufzutreten, sondern immer noch dieses seltsame Gebilde sind von vielen Staaten, die sich über nichts einigen können, und dazu jetzt noch der Brexit kommt und Staaten in Südosteuropa, die sich mehr oder weniger schon abspalten, beziehungsweise Teil der Seidenstraße geworden sind. Italien, erstes G7-Land, auch schon Teil der Seidenstraße. Während andere China sehr kritisch sehen, auch jetzt im Kontext mit Corona, aber auch Huawei, Telekommunikation, 5G. Also wenn wir es nicht schaffen, als ein Europa aufzutreten, dann wird unsere Rolle eine ganz, ganz schwierige sein. Aber das würde ich gerne, Herr Siegemund, mit Ihnen das nächste Mal nochmal ausführlicher vertiefen.
Da freue ich mich schon sehr drauf, wenn wir beim nächsten Mal über eben diese Chancen Europas sprechen, was wir dafür tun müssen oder eben auch die Frage auf der anderen Seite, ob sich weltwirtschaftlich in Zukunft alles nur noch zwischen China, Indien und den USA abspielt. Für heute, Herr Dr. Vermeer, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich freue mich auf den nächsten Teil zum Thema Europa und bis dahin, ja, bleiben Sie uns und bleiben Sie mir gewogen und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Ihr Jürgen Siegemund.
Vielen Dank auch von meiner Seite, Herr Siegemund, für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Auf Wiederhören.
Das war der Covid-19-Podcast der Manager Lounge und dem Rotonda Business Club. Bis zum nächsten Mal.